So schön, sich daran zu erinnern, wie stark, wie mächtig, wie gut unser Gott ist. Letztes Mal bei Josef haben wir uns mit dem Thema Vergebung beschäftigt. Seine Brüder kamen wieder zu ihm und ich habe versucht zu erklären, was Vergebung ist und was Vergebung nicht ist. Und bevor wir weitermachen, wollen wir nochmal zusammen beten. Himmlischer Gott, lieber Vater Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du es möglich machst zu vergeben, dass du uns hilfst, auch in anderen Bereichen des Lebens weiterzukommen, Schritte zu machen, weise zu werden. Und bitte lass diesen Gottesdienst dazu dienen. Hilf mir, hilf uns, unser Herz zu öffnen für das, was du jetzt für uns hast. In Jesu Namen. Amen. Letztes Mal hatten wir gesehen, wie die Brüder von Josef nach Ägypten kommen, wie nicht nur Vergebung entsteht, sondern Versöhnung. Und wie sie Getreide kriegen, wie sie versorgt werden. Und in diesen 15 ersten sehr bewegenden Versen aus Kapitel 45, 1. Mose 45, gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Er vergibt ihnen und macht ihnen Mut. Und die Brüder erleben eben nicht nur Vergebung, sondern Versöhnung. Und jetzt geht es weiter ab Vers 16. Nehmt gerne eure Bibeln zur Hand und schlagt mit auf. Denn ich denke, aus diesem Abschnitt können wir Weisheit lernen. Wichtige Impulse für unseren Alltag, auch für unsere Beziehungen, die wir mitnehmen können. Schon bald erreichte die Nachricht den Palast des Pharaos. Josefs Brüder sind gekommen. Der Pharao und sein Hofstaat freuten sich darüber. Der Pharao sagte zu Josef: Sagt deinen Brüdern, beladet eure Tiere und kehrt nach Kanaan zurück. Bringt dann unseren Vater und eure Familie nach Ägypten. Ich will euch das fruchtbarste Gebiet Ägyptens geben und ihr sollt das Beste essen, was es im Land gibt. Sagt deinen Brüdern außerdem, nehmt ägyptische Wagen mit für unseren Vater, eure Frauen und eure Kinder. Wegen eures Besitzes in Kanaan braucht ihr nicht traurig sein, denn das Beste aus ganz Ägypten soll euch gehören. Und ganz nebenbei, das ist eine wirklich kleine Geste von Pharao im Vergleich zu dem, was Josef geleistet hat. Durch ihn ist das ganze Land vor der Hungersnot bewahrt worden. Weiter Vers 21. So machten es die Söhne Jakobs dann auch. Wie der Pharao es befohlen hatte, gab Josef ihnen Wagen und Reiseverpflegung mit. Und er schenkte jedem von ihnen ein neues Gewand. Benjamin aber schenkte er 5 neue Gewänder und 300 Schekel Silber. Seinem Vater schickte er 10 Esel, beladen mit den besten Erzeugnissen Ägyptens, sowie 10 Eselinnen, beladen mit Getreide und anderen Lebensmitteln für die Reise. So schickte er seine Brüder los. Als sie aufbrachen, ermahnte er sie: Streitet nicht unterwegs. Josef, der kannte seine Brüder. Was sagt er ihnen zum Schluss? Streitet nicht unterwegs. Warum sagt er das? Naja, möglicherweise sind seine Brüder noch nicht so himmlische Heilige wie wir alle. Außerdem müssen sie ihrem Vater ja noch einiges erklären. Sie müssen ihm erklären, dass Josef noch lebt. Sie müssen ihm erklären, dass das mit dem zerrissenen und blutverschmierten Kleid von Josef eine Lüge war. Und Josef kann sich gut vorstellen, dass sie vielleicht auf die Idee kommen, zu überlegen, wer wohl diesmal der Sündenbock sein muss. Also streitet nicht unterwegs. Wenn wir ehrlich mit uns selbst und mit anderen sind, dann können wir viel Streit vermeiden. Und wenn wir zu unseren Fehlern stehen, können wir Streit vermeiden. Und allgemein, wenn wir unsere Beziehung zu Gott am wichtigsten nehmen in unserem Leben und nicht unserem Hang folgen, uns um uns selbst zu drehen, dann sparen wir uns und anderen richtig viel Ärger und Streit. Schauen wir weiter in Vers 25. Sie verließen Ägypten und kehrten ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob zurück. Josef lebt noch, berichteten sie ihm, und er ist Herrscher über ganz Ägypten. Aber Jakob regte sich nicht, denn er glaubte ihnen nicht. Wie verständlich, dass der Vater ihnen nicht glaubt. Denn die Jungs hatten schon vieles erzählt. Jakob hat gute Gründe, ihnen nicht zu glauben. Vielleicht wollten sie ihn ja nur nach Ägypten locken, weil es da einfacher ist, ihn und die Familie zu versorgen. Vers 27, sie richteten ihm aus, was Josef ihnen gesagt hatte. Aber die Söhne könnten noch so viel erzählen, die können noch so viel reden. Alles fromme Gerede, das wirkt bei dem Jakob überhaupt nicht mehr. Das kann er gar nicht an sich ranlassen. Weil ihr Leben und ihr Reden oft nicht übereingestimmt haben. Und da muss ich mich an die eigene Nasenspitze fassen und fragen, wo stimmt mein Leben nicht mit meinem Reden überein? Und wo kommt jetzt der Wendepunkt? Der muss ja kommen irgendwann. Er kommt, als Jakob sieht, dass es diesmal wahr ist, was seine Söhne erzählen. Als er die Wagen sah, die Josef ihnen mitgegeben hatte, um ihn zu holen, kehrten Jakobs Lebensgeister zurück. Er sagte, das genügt, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will mich auf den Weg machen und ihn noch einmal sehen, bevor ich sterbe. Im Vers 28 steht hier im Hebräischen nicht er sagte, sondern Israel sagte. Noch im Vers vorher ist er mit seinem alten Namen Jakob bezeichnet, aber hier steht Israel, sein neuer Name. Einen Vers vorher, Jakob und jetzt Israel. Denn hier fängt er an zu glauben. Hier fängt er vielleicht wieder neu an zu glauben. Hier wird er in einer neuen Dimension zum Glaubensvater, zum Glaubensvorbild, zum Vater einer Nation, zum Vater des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Und es geht direkt weiter mit Kapitel 46. Also brach Jakob, also Israel, nach Ägypten auf. Seinen ganzen Besitz nahm er mit. Als er nach Beersheba kam, opferte er dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. In der Nacht sprach Gott in einer Vision zu ihm: Jakob, Jakob. Es ist weit über 20 Jahre her, dass wir einen Hinweis haben, dass Gott zu Jakob gesprochen hatte. Aber hier, unterwegs, bringt Jakob Gott Opfer. Finde ich interessant. Ein Opfer der Dankbarkeit. Auch interessant. Er hatte ja Josef, seinen Sohn, noch nicht gesehen. Er wusste nicht, ob er ihn überhaupt je wiedersehen würde. Trotzdem sieht er Grund, Gott zu danken. Jakob hat wohl jahrelang nichts vom Eingreifen Gottes gemerkt, gespürt, gesehen. Ja, er gehört zum Volk Gottes, aber er spürt nichts davon. Kennen wir das? Jakob fasst sich in ein Herz und sucht bewusst die Gegenwart Gottes. Das ist Weisheit und das bleibt nicht ohne Auswirkung. Vers 2. In der Nacht sprach Gott in einer Vision zu ihm: Jakob, Jakob. Ja, Herr, antwortete Jakob. Ich bin Gott, sprach er, der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu gehen, denn ich werde deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen. Das ist übrigens auch ein Hinweis, dass Jakob und die Familie länger in Ägypten sein werden. Kleine Nebenlektion. Es lohnt sich, ganz gründlich hinzuhören, wenn Gott redet. Es lohnt sich, gründlich zu lesen, was in Gottes Wort steht. Denn wenn es heißt, dass aus dieser einen Familie ein großes Volk wird, dort in Ägypten, dann braucht er nicht meinen, nach den 7 Jahren Hungersnot wieder zu gehen. Wenn wir gut hinhören, ersparen wir uns manche Sackgasse. Die Sackgasse, die er gerannt wäre, wenn er dann direkt hätte abhauen wollen. Vers 4. Ich gehe mit dir nach Ägypten und werde deine Nachkommen wieder hierher zurückbringen, sagt Gott. Du aber wirst in Ägypten sterben und Josef wird dir nach deinem Tod die Augen zudrücken. Okay, das mit den Augen zudrücken mag für uns ein bisschen befremdlich klingen, aber für Jakob war das etwas wunderbar Entlastendes zu wissen. In meiner Todesstunde werde ich nicht allein sein. Mein Sohn, den ich so lange vermisst habe, der wird bei mir sein. Und Weiter Vers 5. Jakob verließ Beerscheba. Seine Söhne setzten Jakob, ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao ihnen geschickt hatte. Und sie nahmen all ihr Vieh mit und ihren Besitz, den sie im Land Kanaan erworben hatten. Jakob und seine ganze Familie trafen in Ägypten ein. Söhne und Töchter, Enkelsöhne und Enkeltöchter. Alle seine Nachkommen brachte Jakob mit sich nach Ägypten. Das ist doch genial, wie Gott wieder mal alles geführt hat, oder? Ich feiere das. Natürlich ist die Geschichte hier nicht zu Ende, noch nicht zu Ende. Weiter geht's mit einer Liste. Mit der Liste der Leute, die Jakob mit nach Ägypten nimmt. Und ich werde diese Liste jetzt hier nicht lesen, Vers 8 bis 25. Das erspare ich euch. Ich lese das nicht, aber diese Liste ist wichtig. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem alten Prediger, der im Sterben lag. Er konnte selbst nichts mehr sehen, nicht mehr lesen. Und wenn jemand zu Besuch kam, sagte er, hier, lies mir aus meiner Bibel vor. Und einer dieser Besucher kam zu so einer Namensliste in der Bibel und fragte, willst du das wirklich hören? Der Prediger sagte, ja, jedes Wort. Okay, der Gast hat keine andere Wahl und liest diese lange Liste von Namen. Und nachher fragt er den Prediger, wieso wolltest du, dass ich das lese? Was bringt mir das? Der Prediger schaut ihm in die Augen und sagt, Gott kennt jeden Einzelnen. Gott kennt jeden Einzelnen. Wie stark ist das denn? Und uns ist es manchmal zu viel. Wir verlieren den Überblick. Aber Gott kennt jeden Einzelnen. Er weiß jedes Detail. Bei ihm ist alle Weisheit vorhanden. Und er wusste, wen er alles nach Ägypten mitschickt und wie er die dort versorgt und wie er die Geschichte weiter lenken wird. So groß ist unser Gott. Stark, oder? Schauen wir weiter in Vers 26. Insgesamt zogen 66 direkte Nachkommen von Jakob mit ihm nach Ägypten, dazu noch die Ehefrauen seiner Söhne. Josef hatte auch zwei Söhne, die in Ägypten geboren waren. Alles in allem kamen also 70 Mitglieder von Jakobs Familie nach Ägypten. Jakob schickte Juda voraus zu Josef, um sich den Weg zur Provinz Goschen weisen zu lassen. Und sie trafen in Goschen ein. Interessant, dass hier Juda eine herausgehobene Stellung bekommt. Wir erinnern uns, Juda selbst war stellvertretend bereit, für Benjamin im Gefängnis zu sitzen. Er war für die Trennung von Josef hauptverantwortlich und jetzt ist er auch der Erste, der die Wiederzusammenführung miterlebt. Vers 29. Da ließ Josef seinen Wagen anspannen und fuhr seinem Vater nach Goschen entgegen. Als Josef seinen Vater sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange. Dann sagte Jakob zu Josef, nun kann ich sterben, denn ich habe dich gesehen und weiß, dass du noch am Leben bist. Eine sehr bewegende Szene, wenn wir da in unserem Herzen mitgehen. Aber was der alte Jakob noch nicht weiß, er wird noch 17 weitere Jahre leben, mit Josef zusammenleben. 17 Jahre? Das ist genauso lange wie die Zeit, die er mit seinem Sohn hatte, bis die Brüder ihn nach Ägypten verschickt, verschleppt haben, verkauft haben. So gut ist Gott. Jakob denkt, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kann ich sterben. Aber Gott schenkt ihm noch 17 Jahre mit seinem geliebten Sohn. Vers 31. Und Josef sagte zu seinen Brüdern und ihren Familien, ich werde zum Pharao gehen und ihm berichten, meine Brüder und die ganze Familie meines Vaters sind aus Kanaan zu mir gekommen. Diese Männer sind Hirten und Viehzüchter, sie haben ihre Schaf- und Rinderherden und ihren gesamten Besitz mitgebracht. Wenn der Pharao euch also rufen lässt und euch nach eurem Beruf fragt, dann antwortet ihm, Majestät, wir sind seit unserer Jugend Viehzüchter, wie auch schon unsere Vorfahren. Dann wird er euch hier in der Provinz Goschen wohnen lassen. Denn Hirten werden in Ägypten verachtet. Interessant. Josefs vorausschauende Klugheit wird wieder mal deutlich. Schon in Potiphars Haus hatten wir es gesehen. Auch in seinem Umgang mit sexueller Versuchung. Auch im Gefängnis Und dann, als er Pharao begegnet, er hätte sich ja erstmal beschweren können über die Haftbedingungen, über die Ratten im Gefängnis, über das Gerichtsverfahren, was es nicht gegeben hat. Nein, das alles tut er nicht. Er war sehr besonnen, wie er den Charakter seiner Brüder getestet hat. Das hatten wir uns angeschaut. Und jetzt ist er vorausschauend, was das Ansiedeln seiner Familie in Ägypten bedeutet und betrifft. Erstmal sagt er seinen Brüdern haargenau, was sie dem Pharao, dem König von Ägypten, sagen sollen. Denn er kennt, Josef kennt die möglichen Gefahren. Deshalb sagt er zu ihnen, erzählt ihm auf jeden Fall, dass ihr Viehzüchter seid. Wieso? Ich sehe dafür drei Gründe. Erstens, es ist ehrlich. Und wir haben ja mitbekommen, dass die Brüder von Josef es mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau genommen haben. Sagen wir, sie waren da relativ großzügig, die zu interpretieren. Zweitens, wieso soll er das sagen? Zweitens, sie brauchen das fruchtbare Land im Nildelta für ihre Herden. Und drittens, weil die Ägypter Hirten verachten, werden sie so in einen abgelegenen Teil des Landes geschickt werden und nicht in die großen Städte, wo sie sich noch mehr assimilieren, noch mehr in die Gesellschaft integrieren. Und damit ist für sie die Versuchung nicht so groß, dem ägyptischen Götzenkult zu folgen, sich unterzumischen, ihre Identität als Volk Gottes zu verlieren. Klammer auf, wenn ich daran denke, wie viele Kirchen und Gemeinden ausgehend von den großen Städten anfangen, ihre Identität, ihre christliche Identität zu verlieren und aufzugeben, bin ich dankbar, dass wir hier im Krater leben. Aber wir sollten auch noch realistisch bleiben. Dieser Einfluss kommt nicht nur über den Satelliten zu uns, sondern die Bibel lehrt uns, in unserem Herzen fängt es an. In unserem Herzen beginnt der Dreck. Gut, dass Gott einen weiteren Horizont hat. Auch einen weiteren Horizont als den Kraterrand. Gott hat einen weiteren Horizont und einen größeren Plan als wir. Die Brüder kamen nach Ägypten, um ihr Leben zu erhalten. Gott hat sie nach Ägypten geschickt, um sein Volk zu erhalten. Ein viel weiterer, größerer Blick. Und lesen wir weiter ab Kapitel 47. Josef ging zum Pharao und teilte ihm mit. Mein Vater und meine Brüder sind mit ihren Schaf- und Rinderherden sowie ihrem gesamten Besitz aus Kanaan hergekommen und lagern in der Provinz Goschen. Josef nahm 5 seiner Brüder und stellte sie dem Pharao vor. Der Pharao fragte, was ist euer Beruf? Majestät, wir sind Hirten, wie auch schon unsere Vorfahren, antworteten sie. Wir sind gekommen, um hier in Ägypten eine Zeit lang zu leben, denn in Kanaan gibt es keine Weiden mehr für unser Vieh. Die Hungersnot dort ist schwer. Bitte erlauben Sie uns doch, in der Provinz Goschen uns niederzulassen. Der Pharao sagte zu Josef, deine Familie ist jetzt zu dir gekommen. Das ganze Land steht dir zur Verfügung. Lass deine Familie im besten Teil Ägyptens wohnen. Sie können sich in der Provinz Goschen niederlassen. Und wenn einige von ihnen besonders tüchtig sind, dann setze sie als Aufseher über meinen Viehbestand ein. Interessant. Offensichtlich ist der Pharao dem Josef wirklich dankbar, dass er sein Land, sein Volk gerettet hat. Josef darf seine Leute in den besten Teil des Landes schicken. Und scheinbar bemerkt auch der Pharao, dass auch die weniger geachteten Berufe ihren Wert haben. Denn seine eigenen Viecher brauchen ja auch jemanden, der sich vernünftig um sie kümmert. Finde ich stark. Aber richtig interessant wird es jetzt ab Vers 7, wo der Pharao dem Josef begegnet. Danach führte Josef seinen Vater Jakob herein und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Das ist mal überraschend. Wieso segnet Jakob den Pharao? In Hebräer 7,7 lernen wir, dass es in dem Mittleren Osten, in dem Raum dort, normal war, dass der Größere den Geringeren segnet. Und jetzt stellt euch mal vor, da kommt dieser Viehzüchter aus der Provinz, kommt in diesen gigantischen Palast des Pharao, dem Typen, der da auf diesem riesigen goldenen Thron sitzt, ungefähr so wie unser Sessel hier, und in Purpur gekleidet, da kommt dieser Viehzüchter an und segnet den Pharao. Wie bitteschön kommt Jakob dazu, diesen mächtigen Mann zu segnen? Vielleicht finden wir die Antwort. Ratet mal wo? In Vers 8. Wie alt bist du? Fragt ihn der Pharao. Jakob antwortete: Ich lebe seit 130 Jahren als Gast auf dieser Erde und es waren harte Jahre. Doch ich habe noch nicht annähernd das Alter meiner Vorfahren erreicht. Wörtlich steht da: Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Und Jakob segnete den Pharao noch einmal, bevor er ging. Wahrscheinlich ist Jakob hier durch sein Alter in der Position, den Pharao zu segnen. Denn in Ägypten galt 110 Jahre als das große Ziel. Also wenn du das erreicht hast, wow, dann hast du es zu was gebracht. Dann hast du was geschafft, bis 110 Jahre an der Stange bleiben. Und der Jakob, der war schon 130. Über 20 Jahre hat er dieses Ziel schon überschritten. Und seine Väter, Jakobs Väter, die sind 175 und 180 geworden. Insofern konnte der Pharao durchaus zu Jakob aufschauen. Und hier sehe ich eine positive Sache und einige negative Sachen bei Jakob. Das Positive ist, er lässt sich offensichtlich nicht von diesem ägyptischen Pharaonenkult bezirzen. Er hätte ja in diesen gigantischen Tempelpalast kommen können und diesem ganzen Ding erliegen können, geblendet sein können und versuchen, sich bei Pharao einzuschmeicheln. Aber das tut er nicht. Pluspunkt für Jakob. Er sieht, dass er als Ältester, als Älterer in der Position ist, den Jüngeren zu segnen. Und das weckt in mir die Frage: Wo werde ich zum Segen für Jüngere? Wo wirst du zum Segen für Jüngere? Und ich bin froh, dass viele von uns ganz, ganz konkret zum Segen für Jüngere werden. Bei den Pfadfindern, im Kindergottesdienst, in anderen Bereichen. Das ist stark, aber wo werde ich zum Segen für Jüngere? Hoffentlich ist dem Jakob noch bewusst, auch hier im Palast des Pharao, dass er zum auserwählten Volk Gottes gehört. Sein neuer Name, Israel, der soll ihn ja daran erinnern. Aber seien wir ehrlich, nur weil man einen Namen trägt, nur weil man als Christ sich bezeichnet oder Christ genannt wird, hat man nicht automatisch Jesus Christus im Blick oder lebt deswegen automatisch Jesusmäßig. Aber schauen wir bei Jakob, bei Israel, wie es weitergeht. Hier macht es nicht den Anschein, als würde er irgendwie bewusst als Vertreter von Gottes Volk hier auftreten, als Vertreter von Gott hier auftreten. Aber er weiß, dass er dazugehört, denn er hat auch schon große Dinge mit Gott erlebt, wie Gott seine Versprechen wahrmacht. Aber gerade da ist auch ein Kritikpunkt. Jakob verpasst eine super Gelegenheit. Er verpasst die super Gelegenheit, diesem machtbesessenen, materialistischen Monarchen von Gottes Liebe, von dem liebenden Gott weiterzusagen. Könnt ihr euch vorstellen, du hast diese einmalige Möglichkeit, eine Audienz beim Pharao, und was du ihm sagst: Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Das machen wir am Mittwoch dann in Heidenheim auch, oder? Okay. Schauen wir mal, was für eine Empfehlung für ein Leben mit Gott. Ja, er hatte ein hartes Leben. Der Realität, der Wahrheit darf man bitteschön gerne in die Augen schauen. Aber größtenteils hat er sich das selbst eingebrockt, indem er nicht auf Gottes Wort, Gottes Wegweisung gehört hatte. Zusammen mit seiner Mutter hat er seinen Vater betrogen, um das Erstgeburtsrecht, hat er seinen Bruder betrogen. Und Jakob bringt Spaltung in die Familie, muss fliehen, er wird seine Mutter nie wiedersehen. Und dann wohnt er bei seinem Onkel Laban, der noch ein größerer Gauner ist als er selbst. Er leidet unter den Gaunereien seines Gauneronkels Laban. Und dann kommt er ins Land Kanaan, wo er seine Lieblingsfrau und seinen Lieblingssohn verliert. Anschließend sitzt auch Simeon im Gefängnis und Jakob denkt, alle meine Söhne, alle meine Kinder werde ich nie wiedersehen. Ja, das ist ein bemitleidenswertes Leben, aber ehrlich gesagt hat er sich selbst eingebrockt. Und trotzdem hat er viel mit Gott erlebt und Gottes Versprechen für eine unvergleichliche Zukunft steht trotzdem fest, obwohl er Mist verbockt hat. Eine viel gesündere Sicht hat Jakob dann glücklicherweise ein Kapitel später, als er in Vers 15 dann Josef segnet. Das hätte er dem Pharao sagen sollen. Der Gott, der mein Großvater Abraham und mein Vater Isaak dienten, der Gott, der mich mein ganzes Leben lang geführt und versorgt hat, sprachlich redet er hier wie von einem Hirten. Gott vergleicht er mit einem Hirten. Und der Gott, der mich von allem Unglück erlöst hat, er segne diese jungen Männer, Kinder von Josef. Das hätte er dem Pharao sagen sollen, von diesem Gott. Ja, ich habe extrem schwierige Situationen erlebt, aber Gott hat mich durch alles durchbegleitet. Und mit ihm kann ich trotzdem, trotz allem auch in eine gute Zukunft gehen. Denn dieser Gott ist wie ein guter Hirte. Am Ende seines Lebens hatte Jakob diese Sicht, diese Weisheit erlangt. Aber hier vor Pharao scheinbar nicht. Vers 11. Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in der Gegend von Ramses im fruchtbarsten Gebiet Ägyptens wohnen und gab ihnen dort Grundbesitz, wie der Pharao es angeordnet hatte. Er versorgte seinen Vater und seine Brüder auch mit Nahrung nach der Größe ihrer Familien. In der ganzen Region gab es kein Brot mehr, denn die Hungersnot war drückend und die Menschen in Ägypten und in Kanaan litten sehr darunter. Josef nahm beim Verkauf des Getreides praktisch alles Geld ein. Wohin wollte ich lesen? Ja, genau. Das in Ägypten und Kanaan im Umlauf war und brachte es in die Schatzkammern des Pharaos. Als das Geld in Ägypten und Kanaan ausgegangen war, kamen die Ägypter zu Josef. Geben Sie uns Getreide her, baten sie, oder sollen wir etwa verhungern, nur weil wir kein Geld mehr haben? In Ordnung, antwortete Josef, wenn euch das Geld ausgegangen ist, bringt mir stattdessen euer Vieh, dann werde ich euch dafür Nahrung geben. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef und er gab ihnen im Gegenzug dafür Getreide. So versorgte er sie in jenem Jahr mit Brot und bekam dafür alle ihre Pferde, Schafe, Rinder, Esel. Das Jahr ging zu Ende und im nächsten Jahr kamen sie wieder und sagten, Herr, wir müssen zugeben, dass wir kein Geld mehr haben und unser Vieh gehört bereits ihnen. Wir können ihnen nichts mehr anbieten, außer unserer Körperkraft und unseren Feldern. Warum sollen wir vor ihren Augen verhungern? Kaufen Sie uns und unseren Grundbesitz für den Pharao. Wir wollen seine Sklaven sein, aber geben Sie uns dafür Getreide, damit wir nicht sterben, und Samen, damit das Land nicht brach liegt. Da kaufte Josef alle Felder in Ägypten für den Pharao. Jeder Ägypter verkaufte ihm sein Feld, weil die Hungersnot so schwer war. Und nun gehörte das ganze Land dem Pharao. Auf diese Weise machte er alle Ägypter zu Sklaven des Pharaos. Nur das Land der Priester kaufte er nicht, denn sie bekamen eine feststehende Abgabe vom Pharao und konnten sich davon ernähren. Deshalb mussten sie ihr Land nicht verkaufen. Dann sagte Josef zu den Leuten, seht, ich habe euch und euer Land für den Pharao gekauft. Ich gebe euch jetzt Saatgut, das ihr aussehen sollt. Wenn ihr dann die Ernte einbringt, sollt ihr ein Fünftel davon dem Pharao abliefern. Den Rest dürft ihr behalten. Gebraucht es als Saatgut und als Nahrung für euch und eure Familien. Interessant, oder? Josef hat für den Pharao die Geschäfte Ägyptens geregelt, gut in die Hand genommen, mindestens aus Pharaos Sicht. Und auch für die Menschen in den Hungersnöten, da gab es oft Spannungen, regionale Konflikte bis hin zum Bürgerkrieg. Aber Josef macht die Ägypter nicht nur zu Sklaven vom Pharao, sondern auch zu Pächtern ihres Landes und hilft ihnen so zu überleben. So verhindert er unnötige Spannungen in der Gesellschaft und macht nebenbei den Pharao superreich. Und vielleicht wäre es zu positiv zu sagen, dass das eine Win-Win-Situation ist, aber immerhin verlieren auch die Einwohner in Ägypten nicht ihre Möglichkeit, sich zu ernähren und auch nicht ihre Würde. Denn sie können sich selbst versorgen, sie können sich selbst wieder eine Existenz aufbauen. Und deshalb merkt man dann bei den Menschen in Vers 25 eine aus unserer Sicht schier übertriebene Dankbarkeit. Sie haben uns das Leben gerettet, riefen sie. Wenn es ihnen recht ist, Herr, sind wir gern die Sklaven des Pharaos. Daraufhin erließ Josef ein Gesetz für die Felder in Ägypten und dieses Gesetz gilt noch heute, dass dem Pharao ein Fünftel der Ernte zusteht. Nur das Land der Priester war nicht in den Besitz des Pharaos übergegangen. 20% Steuern! Wer von uns träumt nicht davon? Nur 20% Steuern! Wenn du dann nochmal die Kfz-Steuer, die neben der Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und was auch immer noch für Steuer dazu rechnest, das ist ein Schnäppchen, Leute. Der Josef hat da einen guten Plan gemacht. Josef zeigt sich immer wieder als kluger Mann, als weiser Mann. Und in Sprüche 22,3 heißt es, der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener läuft hinein und muss die Folgen tragen. Gott möchte, dass wir die Gefahren sehen und dass wir sie mit einer guten Strategie angehen. Und Klugheit unterscheidet Prioritäten. Klugheit unterscheidet Prioritäten. Josef sieht, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Wir sind nicht weise, wenn wir nicht wissen, was wichtig ist. Logisch, oder? Wenn jemand finanzielle Probleme hat oder eine Beziehungskrise, dann wurden oft die Prioritäten falsch gesetzt. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich habe oft die Prioritäten falsch gesetzt und dann muss ich es ausbaden. Irgendwas, was nicht so wichtig ist, habe ich über was anderes gesetzt, was tatsächlich sehr wichtig ist. Also wir müssen die Prioritäten im Blick haben. Was ist wichtig? Was ist das Wichtigste? So kenne ich zum Beispiel eine Person, die hat für große finanzielle Probleme, die hat sich immer sehr bemüht, dass viel Geld reinkommt und erfolgreich, hart gearbeitet, viel Geld kam rein, aber die Ausgabenseite nicht im Blick gehabt. Das ist schwierig. Wir müssen die Prioritäten klar kriegen. Wir brauchen einen Blick der Weisheit. Die Reihenfolge von Dingen, die Prioritäten muss stimmen. Und Leute, wir brauchen dabei öfters mal Hilfe, vielleicht regelmäßige Eheberatung, ist keine Schande. Oder auch, dass wir jemanden bitten, uns persönliche, schwierige Fragen zu stellen, freiwillig Rechenschaft ablegen vor jemand anders. Das hilft und ohne das werden wir kaum in manchen Beziehungen und manchen Charakterdingen einen großen Schritt nach vorne machen. Wenn wir unsere Prioritäten checken wollen, eine Sache, die uns helfen kann, sind die biblischen Gebote. Jedes Einzelne spricht von Reihenfolge und Ordnung. Denken wir zum Beispiel an, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Unser liebender himmlischer Vater, er möchte die Nummer eins in unserem Leben sein. Konkurrenzlos. Oder du sollst den Namen des, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Seht ihr hier Ordnung, Reihenfolge? Oder wenn es heißt, du sollst deine Eltern ehren oder du sollst nicht töten. Wir sollen das Leben eines anderen über die eigenen Interessen stellen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann soll uns das auch helfen, nicht uns selbst wichtiger zu nehmen als den anderen. Genauso mit, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das hilft uns. Wenn wir weise sein wollen, dann müssen wir die Prioritäten richtig setzen. Und Gott ist der Erste. Gott ist die Nummer eins. Und auch den anderen Menschen sollen wir höher achten als uns selbst. Unser Nächster ist also die nächste Priorität. Und Wahrheit ist Priorität. Aus der Bibel können wir sehen, was das Wichtigste in unserem Leben ist. Weisheit lernen, wie Leben gelingt. Und wenn wir nach diesen Prioritäten leben, dann werden wir weise. Wir werden weise, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Wir werden weise in Bezug auf Spannungen mit anderen Menschen. Und keiner wird weise, der nicht gelernt hat, sein Leben nach den Prioritäten Gottes zu sortieren. Josef stellt Potiphar und dessen Interessen über seine eigenen. Als Josef das unmoralische Angebot kommt, Da stellt er Gottes Wort und Willen über seinen eigenen Wunsch, seine eigene Lustbefriedigung. Im Gefängnis beachtet er die Traurigkeit seiner Mitgefangenen, bevor er sich um sich selbst dreht und um seine eigenen Gefühle kümmert, mit sich selbst beschäftigt. Und als Josef vor Pharao steht, da kümmert er sich zuerst um die Interessen des Volkes, zuerst um die Interessen von Pharao und nicht um seine eigenen. Und Gott macht was Großes draus. Gott lässt sich nicht lumpen, er lässt uns nicht alleine dastehen, wenn wir auf ihn und seine Weisheit hören. Weisheit heißt wissen, was wichtig ist und sein Leben danach ausrichten. Weisheit heißt wissen, was wichtig ist und sein Leben danach ausrichten. Mehr braucht man nicht, um weise zu werden. Und wir werden nur dahin kommen, wenn wir viel Zeit mit diesem Buch verbringen. Denn keine andere Quelle sagt uns so zuverlässig, was weise, was wichtig, was richtig ist, was Priorität hat. Wenn wir uns nach dem Trend der Massen richten, wenn wir der Unterhaltungsindustrie einen Großteil unserer Zeit schenken, dann werden wir auf ganz andere Ideen kommen. Dann werden sich unsere Prioritäten verschieben und wir werden meinen, etwas anderes wäre ganz wichtig. Dass du das Wichtigste bist, ich und meine jetzigen Gefühle, meine Wünsche, meine Befriedigung. Aber wenn wir auf den Schöpfer des Universums hören, Klammer auf, der uns liebt und weiß, was unsere Bedürfnisse sind und sie stillen kann und will, Klammer zu. Wenn wir auf den Schöpfer des Universums hören, dann bekommt unser Leben ein gesundes Gleichgewicht. Und das meiste, was wir bei Josef sehen, das ist nicht übernatürlich. Der lebt nicht aus einer ständig sprudelnden, übermenschlichen Kraft. Nein, das einzige Übernatürliche, was wir bei ihm wohl sehen, sind die Traumdeutungen. Aber ansonsten tut er einfach die Dinge, die er von Gott weiß. Und das können wir auch. Josef bringt Ordnung in seine Familie. Er hilft seinen Brüdern, die Prioritäten richtig zu setzen und zu sehen. Und mit sich selbst ist er am strengsten. Er hält sein Wort und er lässt sich nicht von seinen Gefühlen leiten. Leute, der Josef, der ist kein Supermann. Er weiß, was richtig ist und er tut es. Aber das kann er nur. Das kann er nur, weil er mit seinen Gedanken nicht ständig um sich kreist. Er schafft das nur, weil er mit seinen Gedanken viel um das kreist, was er von Gott weiß und nicht um sich selbst. Wenn wir uns nicht viel mit Gottes Wort beschäftigen, dann werden wir, wenn es hart auf hart kommt, nach unseren Gefühlen, nach unseren menschlichen, selbstsüchtigen Gedanken entscheiden und nicht nach Gottes Weisheit. In Sprüche 2, das müssen wir uns noch kurz anschauen. Schlagt es gern mal auf, wenn ihr am Start seid mit eurer Bibel. Sprüche 2, sagt uns Gott, wie wir zur Weisheit kommen. Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den Aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Er bewahrt die, die gerecht handeln und behütet die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist und stets wissen, wie du handeln sollst. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Starke Worte, oder? Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Stellen wir uns zum Schluss noch die Frage, wo ist in meinem Leben Unordnung? Wo habe ich die Prioritäten falsch gesetzt? Wo habe ich etwas über die Dinge gestellt, von denen Gott gesagt hat, dass sie ganz oben stehen sollten? Wo habe ich etwas über Gott gestellt? Wo habe ich mich selbst über andere Menschen gestellt? Und Gott bietet es uns allen heute Morgen an, unser Leben wieder neu oder zum ersten Mal so richtig zu sortieren, in Ordnung zu bringen. Und wenn du merkst, dass du dabei Begleitung brauchst, ist das keine Schande, dann sprich nach dem Gottesdienst einen Mitarbeiter an. Lass dich begleiten, lass dir helfen. Wie gesagt, auch die Möglichkeit, freiwillig Rechenschaft abzulegen. Das kann sehr helfen. Wir alle brauchen das von Zeit zu Zeit. Und es ist nicht unweise zuzugeben, dass man unweise war. Es ist nicht unweise zuzugeben, dass man unweise war. Aber es ist Weisheit. Es ist weise, nach Weisheit zu streben und das Leben auf Gott auszurichten. Es ist weise, nach Weisheit zu streben und das Leben auf Gott auszurichten. Er lädt uns ein, unser Leben ganz neu oder zum ersten Mal ihm anzuvertrauen. Er will was Gutes daraus machen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir bei Josef so viel lernen können, wie wir Weisheit lernen können. Und danke, dass wir auch erkennen und verstehen können, es geht nicht um unsere Kraft, dass wir es aus uns heraus rauspressen müssen, sondern dass du uns das schenken willst, dass du uns helfen willst. Deshalb bitte hilf uns, die Schritte zu gehen, die wir tun können und die für uns dran sind, die Entscheidungen zu treffen, die Prioritäten zu setzen. Und hilf du uns dann auch, das durchzuziehen. In Jesu Namen, danke dafür. Amen.